Liebe Gemeinde, der Predigttext heute, der ist in manchen Bibeln überschrieben mit vom Töten. Heute ist Muttertag, vielleicht etwas ungewöhnlich. Aber in anderen Bibeln heißt es Mahnung zur Versöhnlichkeit. Das klingt schon wesentlich besser. Und was ich in dem Text erkenne, das ist auch die absolut frohe Botschaft. Und ich hoffe, dass es mir mit Gottes Hilfe gelingt, das zu vermitteln, dass das kein Text vom Töten ist. Es geht um die Bergpredigt. Wir sind ja schon mittendrin. Wir haben schon viel darüber gehört. Wir haben gehört, dass die Bergpredigt sich an die Jünger richtet, die Nachfolger Jesu. Also letzten Endes spricht sie ganz direkt auch uns an als Gemeinde. Und deswegen darf ich auch bei den meisten Dingen einfach wir sagen. Wir haben von den Seligpreisungen gehört. Wir haben eine Definition gehört, was das ist, was einen Nachfolger Jesu kennzeichnet. Wir haben gehört sehr eindrücklich, was geistlich arm sein bedeutet und dass die Haltung vor Gott entscheidend ist. Und jede Seligpreisung enthält auch eine Verheißung nebenbei. Wir haben gehört, dass wir Jünger Salz und Licht der Erde sind und dass Jesus uns zusagt, ihr seid es schon, ihr müsst es nicht erst werden. Ich habe euch dazu nämlich erwählt. Und am letzten Sonntag hat uns Markus gepredigt über Gesetz, Propheten und das Reich der Himmel. Und wir haben ernste Worte gehört. Es wurde wirklich ernst diesmal. Wir haben auch erfahren, dass Jesus nicht kam, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Und dieser schwerwiegende Satz, dass unsere Gerechtigkeit, die der Pharisäer, bei weitem übertreffen muss, wenn wir in den Himmel wollen. Ja, und schon die Alten und Pharisäer, die konnten das Gesetz nicht erfüllen. Und jetzt legt unser Herr Jesus hier noch eins drauf. Und in den folgenden 5, 6 Beispielen, die in diesem 5. Kapitel kommen, da zeigt unser Herr an ganz realen Beispielen aus dem Leben, dass wir keinen Grund haben, uns an die Brust zu schlagen. Wie so etwa der Pharisäer in Lukas 18. Wir kennen alle die Geschichte, wo der im Tempel stand mit dem Zöllner und sich auf die Brust schlug und sagte, Herr, ich danke dir, dass du mich nicht so gemacht hast wie diesen da, dass ich regelmäßig immer alles tue und erfülle, dass ich bete, den Zehnten gebe und so weiter. Und er hielt sich mit all seinem frommen Tun für gerecht vor Gott. Und davor will uns der Herr warnen, dass wir das nicht tun. Und er fängt mal an mit einem Beispiel, was nun ganz besonders gravierend ist, nämlich es geht ums Töten. Man sagt sich ja, dieses Gebot habe ich ja auf jeden Fall erfüllt. Getötet habe ich noch keinen. Das werden sich wohl 99,9% aller Menschen sagen. Aber aufgepasst. Das steht in Matthäus Kapitel 5, Vers 21. Und ich möchte jetzt Gottes Wort vorlesen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ja, mir ging es und geht es leider auch immer noch wieder so, dass ich das eben wirklich innerlich so ein bisschen denke, so schlecht bist du ja eigentlich gar nicht. Und gerade bei diesem Beispiel eben, tötet habe ich nicht. Aber ich möchte zunächst ein paar ganz wenige Begriffserklärungen geben. Jesus fordert uns ja hier geradezu dazu heraus, im Alten Testament nachzulesen, was da steht, was an Gesetz steht. Und das war so ernst gemeint, dass er den Israeliten sogar befahl, das Gesetz auf ihre Hand zu schreiben, dass sie es immer vor Augen hatten. Und da steht in Exodus 20, Vers 13, Kapitel 20, Vers 13, du sollst nicht töten, das stimmt. Was heißt das, dieses Töten? Es ist nicht gemeint, das Töten im Allgemeinen, sonst hätten wir nicht die Todesstrafe im Alten Testament zum Beispiel. Da steht, wer Menschenblut vergießt, des Blut soll durch Menschen vergossen werden. Es ist gemeint, das Morden, das wirklich mit Vorsatz das zu Schaden bringt oder tötet, was Gottes Liebstes ist, nämlich der Mensch, sein Geschöpf. Das Gericht, damit ist sicher gemeint, der Gerichtshof der Juden, der dort früher dieser Sanhedrin gewesen war, die 23 Mann, die auch Gewalt über Leben und Tod hatten. Und das Wort Bruder, Adelphos, das ist allgemein erstmal ein leiblicher Bruder. Und Jesus benutzt dieses Wort an vielen Stellen für seine geistlichen Brüder, wie auch für seine leiblichen Brüder. Und der Zusammenhang muss einfach zeigen, wofür es gilt. Und an dieser Stelle, denke ich, werden wir erkennen, dass hier Jesus vor allem erstmal die Brüder im Geiste anspricht. Und im Vers 22, da folgen jetzt die drei Stufen der Verfehlung. Da heißt es vom Zürnen, er wird dem Gericht verfallen sein. Raka, du Trottel, das ist eine relativ milde Umschreibung für einen, den man für nicht ganz so helle hält. Und du Narr, das ist nun die heftigste. Dort steht, ja, er wird der Feuerhölle, dem Feuer übergeben werden. Und das Wort, das dahinter steht, More, das ist also ganz ein schwieriges Wort. Das wird zum Beispiel auch vom Stamm her verwendet in der Aussage, die im 1. Korinther steht. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Also das ist schon Torheit, eine ganz besondere Brisanz in dieser Torheit drin. Und ja, ich möchte jetzt nach diesen kurzen Erklärungen diesen Text auslegen. Habe natürlich in der Vorbereitung mir etliche Auslegungen anderer angesehen und bin wieder erstaunt, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, da etwas hineinzulegen, etwas herauszulesen. Eins ist mal so, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr wird einem bewusst, was in Gottes Wort für eine Kraft steht. Und dann wird einem dieser Satz aus Psalm 1 bewusst, dass wir wirklich darüber nachsinnen sollen, bei Tag und Nacht. Es ist einfach einzigartig, was Gott uns dort zu sagen kann. Und ich habe in diesen Versen als erstes mal erkannt, dass es sich hier um die Beschreibung einer tiefsitzenden Krankheit handelt. Und wir erfahren nämlich in diesen Versen, woran man diese Krankheit erkennt, welches ihre Symptome sind. Und natürlich, ja, wie könnte es bei unserem Heiland anders sein? Wir erfahren auch, worin die Therapie besteht. Und Jesus zeigt uns hier keine symptomatische, kurzsichtige Behandlung, sondern eine radikale, eine Wurzelbehandlung. Und die möchte ich mal so an einer Skizze verdeutlichen, wie das Ganze losgeht. Ich fange mal an mit einem Kästchen oben rechts. Symptome. Und Jesus nennt uns ja diese Symptome. Das ist einmal Zirnen. Das heißt, Raka sagen und Gnar sagen. Ja, Ausgangspunkt für diese Symptome, das war vielleicht nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, vielleicht schon eine Beleidigung, ein handfester Streit oder sogar richtig Hass zwischen den Menschen. Die Diagnose. Wir haben drei Symptome erfahren, aber was ist die Krankheit dahinter? Auf den ersten Blick könnte man ja vielleicht meinen, es sei die Zunge. Wir haben ja mit dieser Zunge diese Symptome hervorgerufen. Und weil die Zunge eine so große Rolle spielt, male ich gleich mal ein Kästchen Zunge darunter. Und die Zunge ist wirklich ein ganz besonderes Ding. Ich möchte euch einen kurzen Text darüber lesen. Ich will heute überhaupt viel Gott zu Wort kommen lassen dabei. Der steht im Jakobusbrief, und zwar im 3. Kapitel. Dort sagt uns, in Vers 5 sagt uns dort der Jünger Jakobus, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Das hört sich fast so an, als hätte die Zunge eine gewisse eigene Autonomie. Und man könnte mit der Therapie bei der Zunge beginnen. Und die erste Reaktion auf verletzende Worte ist ja auch oft Bedauern und man nimmt sich vor, besser aufzupassen. Wir kennen, es gibt sogar eine Redewendung darüber, sich die Zunge abzuweisen. Und ich glaube, dass es nicht nur dann schlimm ist, wenn wir den Bruder direkt ansprechen, beleidigen, sondern wir können ihn auch dadurch beleidigen und verletzen, dass wir ihn geringschätzig ansprechen. Da zum Beispiel sagen, der Müller, der Meier oder so in dieser Art. Unsere Zunge, die verrät uns. Sie ist ein sicherer Indikator dafür, was wir in dem anderen innerlich wirklich sehen. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, als ich Kind war. Wir hatten gegenüber eine Nachbarin, so eine alte Zigarrenfrau, die ewig aus dem Fenster guckte und uns Kinder immer verpetzte, was wir so angestellt hatten. Und eines Tages rief sie auch so rüber, mein Vater war gerade auf dem Balkon, so quer über die Straße, hey, passen Sie mal auf, Ihr Sohn geht bei Bilka klauen. Mein Vater kam zu mir und stellte mich nur zur Rede, abgesehen davon, dass sie leider recht hatte, habe ich gesagt, ja, ach, die Pfeifer. Zack, da hat es eine gesetzt. Mein Vater war da relativ locker mit seiner Hand. Und er sagt, das heißt nicht die Pfeifer, das heißt Frau Pfeifer. Das habe ich mir gemerkt. Das hat es bewirkt. Aber hat es eigentlich irgendwas an meiner Einstellung zu der Frau Pfeifer geändert? Eigentlich nicht. Die ist geblieben, was sie war damals für mich. Das war also wirklich eine rein symptomatische Behandlung. Aber ist dann wirklich die Zunge krank? Natürlich nicht. Jesus sagt ja auch in dem Text überhaupt nichts von der Zunge. Aber er sagt an einer anderen Stelle etwas ganz Gewichtiges. Nämlich in Matthäus 15 ab Vers 18. Da steht, was aber aus dem Munde herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Und so zeichne ich nun mal das dritte Kästchen unter die Zunge. Und da steht Herz drin. Die Diagnose heißt nicht zungenkrank, die Diagnose heißt herzkrank. Und viele Menschen sorgen sich kolossal um ihr Herz. Treiben viel Sport, essen cholesterinarm, kaufen sich sogar solche Pulsmesser und ja, laufen umher wie eine Maschine. Viele haben riesigen Angst, zum Beispiel vor dem Herzinfarkt. Es ging mir früher ganz genauso. Ich hatte richtige Panik. Schon bei Erwähnung des Namens, dieses Begriffes, kriegte ich Herzklopfen. Das war ganz schlimm. Und ein Gutes hatte das allerdings. Ich habe damals als Student mit dem Rauchen aufgehört. Ich hatte echt Angst. Ja, aber das, was wirklich gefährlich ist, das ist eben genau diese Herzkrankheit, von der unser Herr hier spricht und von der er uns heilen will. Und jetzt müssen wir weitersuchen im Text, was der Herr dazu sagt, wie das mit der Heilung abläuft. Und dazu male ich jetzt mal ein Kästchen Therapie daneben. Die Darstellung ist ein bisschen, ich bin aus der Regelungstechnik, ich hoffe nicht, aber dass es am Ende doch verständlich sein wird, was damit gemeint ist. Und ja, nachdem nun damals der Herr Jesus diese Symptome aufgezählt hatte, seinen Jüngern, da warteten die sicher ganz gespannt, wie sie nun damit umgehen sollten. Was haben sie nun zu tun? Er hat uns jetzt so etwas Schlimmes vor Augen geführt. Und in dem Text, den wir hier haben, da ist, wie oft in der Bibel, sind zwei Aussagengruppen mit einem Bindewort zueinandergefügt. Und das Bindewort heißt hier nun. Wenn du nun. Und wer nun eine dem Vergehen angemessene Reaktion jeweils, eine Handlungsvorschrift erwartet hat, so eine Art Verhaltenskodex, der wird total enttäuscht. Denn die drei Ebenen, die drei Symptome, die werden ja einfach zu einem zusammengefügt. Nämlich zu der Aufforderung der Versöhnung. Egal, was gewesen ist. Egal, wie schwer das Vergehen war. Das ist mal die fundamentale Aussage, die in dem Text drinsteckt. Versöhnung. Und zwar nicht nur, wenn du deinem Bruder irgendwas getan hast, sondern schon dann, so wie es dort wirklich steht, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat oder wenn du den Verdacht hast, dann geh hin. Wenn du Anlass zum Zorn gegeben hast, dann geh hin, nicht umgekehrt. Egal wer angefangen hat, wenn du davon erfährst, geh hin und suche Versöhnung. Ein großes Wort, Versöhnung, was heißt das? Ich habe vorhin ein paar Begriffe erklärt, das will ich jetzt auch sagen. Ich habe im Lexikon nachgesehen, im Bibellexikon natürlich. Da steht das wunderbar beschrieben, das Neuwerden einer durch Schuld oder vermeintliche Schuld zerstörten menschlichen Gemeinschaft. Das ist ein Satz, den man sich wirklich merken kann, den man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Das Neuwerden einer durch Schuld oder vermeintliche Schuld zerstörten menschlichen Gemeinschaft. Ja, und für viele Menschen ist die Bergpredigt ein Lehrstück in Ethik. Und selbst hartgesottene Atheisten, und da kenne ich einige, die stimmen da dem Herrn Jesus zu. Die sagen, klar, stimmt alles, was der da sagt mit der Versöhnung, mit dem Umgang miteinander. Sollten wir ernst nehmen? Sollten wir kultiviert miteinander umgehen? Seien wir also immer nett zueinander? So etwa nach dem alten Fotografenmotto, bitte recht freundlich. Und Bildung muss her und Kunst, das wird den Menschen besser machen. Und er wird lernen, miteinander umzugehen, sich nicht mehr zu beschimpfen und so. Aber wir wissen ja aus Erfahrung, dass das nicht funktionieren muss. Und gerade in Deutschland hat uns ja die Geschichte gelehrt, dass gerade dieses Volk, dieses Land, in dem so viele Dichter und Denker zur Welt gekommen sind, dass die gleichzeitig Millionen Menschen ins Gas geschickt haben. Denken wir an die Weltkriege, Frankreich gegen Deutschland, alles sogenannte christliche Nationen, Nordirland, Jugoslawien, wir können hinsehen, wo wir wollen. Ich glaube nicht, dass die humanistische Bildung den Menschen irgendwie besser macht und seine Herzkrankheit, von der hier die Rede ist, heilt. Ich glaube eher der Bibel. Und was sich der Mensch vornimmt, so aus eigener Kraft irgendwie besser hinzukriegen, das funktioniert so wenig, dass es sogar ein Sprichwort dafür gibt. Das kennen wir alle, hoffe ich. Das heißt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und ich denke, dass viele, die das so daher sagen, sich gar nicht bewusst sind, wie wahr dieser Satz eigentlich ist. Und wenn wir den Ruf Jesu als Aufruf, als ethische Richtlinie sehen, dann haben wir dem Wortlaut gehorcht, dann haben wir erfüllt, was Jesus uns hier geschrieben hat, gesagt hat. Und dann können wir mal den ersten Kreis schließen und irgendwo wieder zurückführen, was wir hier angefangen haben. Und die Frage ist, wo gehe ich hin? Wo gehe ich jetzt hier hin? Und ich glaube, nach dem, was wir erfahren haben und in der Geschichte erkennen, geht es nicht ins Herz, sondern es geht irgendwo hier wieder rein. Das ist der Weg, den wir finden, wenn wir die Versöhnung einfach so suchen nur, jetzt bin ich ja wieder hier, so suchen nur nach diesem Wortlaut in Befolgung des ethischen Gesetzes. Was ist also los? Hat sich etwa Jesus hier geirrt? Hat er uns auf eine falsche Fährte gesetzt oder so? Ganz gewiss nicht, sondern wir haben die Botschaft falsch oder unvollständig verstanden. Wir haben nämlich etwas ganz Wesentliches, oder ich habe das jetzt gemacht in der Vorstellung, ausgelassen. Nämlich diese Aufforderung zur Versöhnung ist in zwei Eckpfeiler eingebettet. Der erste, in Vers 23, wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar, dann kommt der Ruf zur Versöhnung, von dem wir gerade geredet haben. Und der zweite Eckpfeiler, und dann komm, Vers 24, und bring deine Gabe dar. Und diese Worte, und dann komm, die sind mir eigentlich die wichtigsten, denn hier ist der Bezug zu Gott in dem Ganzen. Bisher haben wir nur über menschliche Zusammenhänge gesprochen. Und wenn wir die Symptome hier so gezeigt haben, dann ist unser Herz krank. Und dann brauchen wir Versöhnung nicht nur mit dem Bruder, sondern auch mit Gott. Wir haben gesündigt. Unsere Zunge hat das offenbart. Wir haben neben dem Verbot des Tötens das Wichtigste gebrochen. Wir haben nämlich das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst gebrochen. Wir haben gesündigt. Und deswegen müssen wir vor Gott kommen mit unserer Schuld, um Vergebung bitten, aber vorher eben noch zu den verletzten Brüdern. Und die eigentliche Versöhnung, um die es Jesus hier geht, ist nämlich die mit dem Vater. Die Heilung der sichtbar gewordenen, gestörten Beziehung zum Vater, das haben wir an den Symptomen erkannt. Alles davor war rein oberflächlich eigentlich irrelevant. Die jüdischen Jünger, die brachten damals ihre Gaben dar. In Jesus Christus ist es etwas anders geworden. Da haben wir Versöhnung durch sein Blut. Er hat sein Leben ein für alle Mal als lebendiges Opfer für uns gebracht. Und darin ist das Gesetz ein für alle Mal erfüllt. Das haben wir vorhin Sonntag schon gehört von dieser Erfüllung. Und weil das so ein fundamental wichtiger Zusammenhang ist, wie wir hier wirklich Versöhnung erreichen können, nämlich nur in Jesus, möchte ich auch diese Stelle aus Hebräer 9 Ihnen vorlesen. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Welch ein Geschenk macht uns Gott hier in seinem Sohn Jesus Christus. Durch dieses Opfer sind wir jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, wenn wir zu ihm gehören. Und er ist die Erfüllung. Er allein, in ihm kriegen wir diese Versöhnung geschenkt. Und dieser Satz, wenn du nun deine Gabe darbringst, der würde vielleicht heute so heißen, wenn ihr in Gemeinschaft zusammenkommt, im Gottesdienst und ganz besonders beim Abendmahl, dann versöhn dich vorher. Und wir kennen die bekannten Worte des Apostel Paulus über das Abendmahl, wo er uns eigentlich genau die gleiche Lehre des Herrn vermittelt, wo er uns warnt und die Ernsthaftigkeit des Abendmahls, dieses Zusammenkommens vor Gott und auch immer wieder diese Versöhnung zu erleben, wo er uns darin warnt und sagt, denn so oft ihr dieses Brot esse und den Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelche. Er prüfe sich selbst. Das ist eigentlich das, was wir ins Gebet in uns gehen und prüfen. Sind wir im Reinen mit den Brüdern? Haben wir irgendjemand verletzt? Und wenn wir Jesus einbeziehen, dann merken wir, auf diese Weise ändert sich alles. Und dieser Therapiezweig, der bekommt einen völlig neuen Pfad. Es gibt einen völlig neuen Weg, weil nämlich Gott, wenn wir mit ihm in Versöhnung kommen, direkt unser Herz anspricht, direkt unser Herz verändern wird. Und was ändert sich dann bei uns? Einmal das, was ich jetzt gezeichnet habe natürlich. Der Weg ist frei, direkt, dass Gott direkt unser Herz ansprechen kann. Und in der Realität, da gibt es zwei Situationen. Da muss man unterscheiden. Entweder ich gehöre schon dem Herrn Jesus Christus oder noch nicht. Wenn wir schon Christus gehören und seine Kinder sind, dann sind wir aufgerufen, immer wieder aufzusehen auf Jesus und von ihm zu lernen. Und dann werden wir wirklich geheilt. Dann vergibt uns Gott unsere Schuld täglich, stündlich, so oft wir im Gebet darum bitten. Und dann erleben wir diese Versöhnung mit Gott, nicht nur die mit dem Bruder. Und dann können wir plötzlich wirklich von Herzen dem anderen vergeben, nicht nur so aufgesetzt freundlich sein, sondern wirklich von Herzen vergeben, so wie er uns vergeben hat. Nicht siebenmal, siebenmal, 70-mal, sagt uns Jesus an der Stelle. Und dann sind wir treu, auch wenn die anderen untreu sind. Wir stehen zu unserem Wort, wir stehen zu dem Bruder. Dann wird unser Herz gefüllt mit Liebe, Friede, Freude, Sanftmut. Und dann müssen wir uns nicht mehr auf die Zunge beißen, dann können wir unserer Zunge völlig freien Raum lassen, denn was dann aus uns rauskommt, das sind Ströme lebendigen Wassers. Da wird kein böses Wort dabei sein. Und dann sind wir bereit, auch den Brüdern von Herzen alles zu geben und wenn es sein muss, das Leben. Das steht so wunderbar im ersten Johannesbrief. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und das prüfe jeder in seinem Herzen. Wie weit ist es da eigentlich? Und dann streiten wir nicht. Dann gehen wir nicht vor Gericht. Da gibt es auch eine schöne Stelle im Korintherbrief, wo es da heißt, was lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Nee, wir streiten nicht. Wir lassen alles dem Bruder. Und dann erfahren wir wirklich grundlegende Heilung, denke ich, so wie sie Jesaja vor 700 Jahren vor Christus vorhergesagt hat, in diesem berühmten Vers 53,4. Und der zweite, wenn wir Jesus noch nicht in unser Herz aufgenommen haben, und dann lese ich nochmal die Verse 25 und 26 am Ende, da heißt es nämlich, komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Wege bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Das liest sich wie ein Aufruf zu versöhnlichem Handeln, auch außerhalb der Gemeinde. Und so ist es sicherlich auch erstmal gemeint. Aber man kann darin auch eine Warnung und Aufforderung herauslesen, mit dem himmlischen Richter ins Reine zu kommen. Solange du auf dem Weg bist, solange du noch lebst, solange du noch nicht stirbst. Das begründet sich aus einer Parallelstelle im Lukas-Evangelium, ja, wo Jesus die Zeichen der Zeit beurteilen lässt. Und da steht nämlich das Gleiche, denn wenn du mit dem Gegner vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Wege Mühe, von ihm loszukommen. Erkenne die Zeichen der Zeit. Komm schnell, heißt es in dem Text. Und wie geht das? Wie kann jemand zu Jesus kommen? Und das ist ja so eine ungeheuer wichtige Sache, dass wir in diesem Das ist das Wichtigste in dem Leben eines Menschen. Und deswegen muss man das auch immer wieder sagen und wirklich dazu einladen, komm schnell. Das ist ein Wunder, was uns Jesus hier anbietet. Und wenn jemand merkt, da stimmt irgendwas nicht in meinem Herzen, ich will aber eigentlich diese Heilung haben. Ich möchte von diesem Jesus angesprochen werden. Ich möchte wirklich berührt werden. Es tut mir leid, dass ich immer mal wieder so war und dass ich merke, dass da wirklich was nicht stimmt in meiner Beziehung zu Gott, dann gibt es einfach die Möglichkeit, das zu ändern. Dann gibt es diese Möglichkeit, Jesus das zu sagen, sein Bedauern auszudrücken im Gebet. Und dann gibt es die Möglichkeit, dem Herrn Jesus sein Leben anzuvertrauen, ihn zu bitten, in das Leben zu kommen. Und ich möchte auch diese Predigt, möchte keine Predigt auslassen, wo nicht das wenigstens wirklich angeboten wird. Und wer sich hier angesprochen fühlt, der möge einfach nach dem Gottesdienst kommen. Wir haben so einen wunderbaren Gebetsraum da drüben in dem alten Gebäude. Da lade ich herzlich ein zum Gebet. Es ist so eine wunderbare Sache, die uns Jesus hier schenkt. Und wenn das wirklich wahr wird in unserem Leben, wenn wir uns dazu zu diesem Gebet wirklich gedrängt fühlen und das tun, dann geschieht echt das Wunder, dass wir grundlegend verwandelt werden in unserem Leben. Dann werden wir erstmal gerecht gesprochen vor Gott. Dann bekommen wir neues und ewiges Leben geschenkt. Und wir bekommen ein fleischernes Herz. Und das fleischerne Herz, das ist das neue Herz, das ist dieses Herz, das auf Gott reagiert, das auf Gottes Wort hört, dem Gottes Wort ganz wichtig ist. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das immer wieder von Neuem erleben und diejenigen, die vielleicht noch am Überlegen sind, die noch kurz davor stehen, dem möchte ich herzlich Mut machen und einladen, vielleicht in diesen roten Kreislauf einzusteigen. Amen.